Vater im Himmel, ich möchte Danke sagen für den Walter. Danke für das Thema, das du ihm für heute aufs Herz gelegt hast. Danke, dass du ihn segnest. Und ich möchte dich jetzt einfach bitten, dass das, was er sagt, dass das bei uns auf ein fruchtbares Herz trifft, dass wir das annehmen dürfen, dass wir erleben dürfen, dass dein Wort uns verändert. Amen.
Amen. Danke, Georg. Schön, dass wir wieder zusammen sind und Jesus besingen. Ich dachte heute wieder, bei der Zeit, wo wir jetzt gemeinsam am Singen waren, dass wir in den letzten Monaten, Jahren auch, was die Zeit der Anbetung angeht, dass wir so stark auf die Gegenwart von Gott fokussieren und weniger auf Menschen, die hier singen. Und das finde ich sehr schön. Ich komme hier hinein, ich werde eingeladen, mit anderen zusammen, mit euch zusammen zu singen. Und mir wird geholfen, mich auf die Gegenwart von Gott zu konzentrieren. Das ist so cool. Findet ihr nicht auch? Ich finde das richtig cool. Ja, eure Begeisterung hält sich in Grenzen. Vielleicht hängt das mit dem gestrigen Tag zusammen. Gestern ist Österreich fast in eine Schockstarre geraten. Und ich möchte noch kurz darauf eingehen und ein Gebet sprechen für die Regierung. Auch ein Gebet sprechen für die vorgezogenen Wahlen, weil es ist, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber jeder macht sich so seine Gedanken und es ist wirklich, es sind Sorgen da. Tiefe, starke Sorgen, dass das jetzt so passiert ist. Und wir wissen vom himmlischen Vater, dass er uns sagt, wir sollen beten für die Regierung. Und lasst uns das tun. Lasst uns jetzt mal alle unsere Argumenten und Vorlieben, auch parteipolitischen, einfach in die Hände von Gott legen und sagen, lieber Gott, das Land ist geliebt von dir. Und du möchtest, dass in diesem Land gute Dinge passieren. Und deshalb beten wir für diese schwierige Situation. Mögt ihr vielleicht dazu nochmal aufstehen? Himmlischer Vater, das war heftig gestern. Und wir berufen uns jetzt, auch ich, währenddem ich jetzt bete, ich berufe mich auf dein Wort, das sagt, betet für die Regierung. Betet, in alten Übersetzungen heißt es, für die Obrigkeit, für die Männer und Frauen, die in Verantwortung für dieses schöne Land Österreich stehen. Und das wollen wir jetzt tun. Wir legen das Desaster in deine Hand. Uns ist bewusst, dass wir vieles gar nicht wissen, dass hinter dem Vorhang noch so viel Facts da sind, die wir gar nicht kennen. All das, das für uns Bekannte, das Unbekannte, wir legen es in deine Hände und sagen, himmlischer Vater, nimm auch diese Vorgänge, die jetzt in den nächsten Tagen dann geschehen, wir legen sie in deine Hand. Wir segnen als Wunderwerk das Land Österreich. Wir segnen die Menschen in Österreich und wir segnen die Führung von Österreich, auch die zukünftige, damit, dass sie gute Arbeit leisten. Dass das, was jetzt geschieht, vielleicht auch wie eine Reinigung ist. Wir segnen sie, weil du uns sagst, wir sollen sie segnen. Wir schimpfen nicht, wir segnen. Danke, dass wir es tun dürfen. Amen. Amen. Ihr dürft gerne wieder Platz nehmen. Vor etwa 3000 Jahren sagte ein damals in Israel ganz wichtiger Mann, nämlich der König David, zu sich selber: David, lobe den Herrn, meine Seele. Und dann folgen viele Aussagen, auf die komme ich dann noch zurück. Aber dann sagt er im Vers 5, der deinen Mund fröhlich macht. Cool. Gott, sagt er, macht meinen Mund fröhlich. Diese Bibelstelle schwebte mir die letzte Woche im Kopf herum, als ich ein Video sah, das ich euch jetzt gleich zeigen werde. Deshalb nenne ich den Titel dieser Predigt auch: Mach deinen Mund fröhlich auf. Hören wir uns und sehen wir uns mal das Video an.
Sind Sie Christ?
Mach deinen Mund auf. Ich war vor ein paar Tagen hier beim und habe dort gemerkt, dass es ganz wertvoll ist, ab und zu seinen Mund aufzumachen, wenn ein Gedanke durch den Kopf geht. Und zwar, ich war bei der Bedienung und habe mir einfach frohe Ostern gewünscht. Und das Beste war die Antwort darauf. Die erste Antwort war:
Sind Sie Christ?
Ja, ich bin Christ. Sag ich auch. Und sie kam mir fast über den Tresen entgegen vor Freude. Und so entstand eine Art Freundschaft zwischen uns beiden, weil ich regelmäßig daherkomme. Und sie freut sich, wenn sie mich sieht. Und letztens hat sie mir erzählt, sagt, wissen Sie, dass ich nicht mein ganzes Leben lang Christin war? Ich habe gesagt, nein, weiß ich nicht. Erzählen Sie mir davon. Seit wann sind Sie Christ? Ich sage, ja, seit 25 Jahren, sehr lange schon. Ich bin ursprünglich aus der Türkei, war Muslimin. Ich sag, wie sind Sie Jesus begegnet? Ich sag, durch eine Person. Ich sag, wirklich? Ich sag, ja. Meine Missionarin, die hat mir über Jesus erzählt und mir eine Heilige Schrift gelesen, eine Heilige Schrift gegeben. Und ich begann zu lesen. Und das Schönste, wie sie es gesagt hat, ich sag, sie wollte mehr und mehr und mehr. Sie hat gemerkt, wie ihr Herz zum Wachsen begonnen hat, wie ihr Herz zum Brennen begonnen hat. Und sie hatte so ein Verlangen nach mehr. Und sie kommt durch die Schrift und durch das Zeugnis dieser einen Person ist sie zu Jesus gekommen. Und sie ist gläubige Christin, strahlt immer eine Freude aus. Und ich habe gemerkt, ich hätte diese Stärkung meines Glaubens nicht erfahren, wenn ich nicht meinen Mund aufgemacht hätte und ihr frohe Ostern gewünscht hätte. Wie oft machst du ein Zeugnis am Alltag? Traust dich, den Mund aufzumachen? Wenn ich also nie meinen Mund aufmache im Alltag, wie soll ich erfahren, dass es andere gibt, die Jesus mögen, dass es andere gibt, die auf der Suche sind, dass es andere gibt, deren Herz bewusst oder unbewusst brennt? Und wenn ich nicht meinen Mund aufmache, wie soll mein Glaube wachsen? Wie soll mein Glaube denn wachsen, wenn ich für mich bleibe? Das sagt sich jetzt natürlich in so einer Art Predigtform leicht dahin. Und im Alltag ist mein Kopf auch irgendwo. Ja? Und ich denke an alles Mögliche, aber nicht daran, meinen Mund aufzumachen, was meinen Glauben anbelangt. Aber sehr oft gibt es den Moment, wo ich diesen Impuls verspüre, eigentlich könntest du, und dann traue ich mich nicht. Was hält dich davon ab, deinen Mund aufzumachen und über dein Herz zu sprechen, was dich bewegt? Was ist der erste kleine Schritt, den ich brauche? Ich für mich merke, wenn ich es übe, in meinem engsten Umfeld über mein Herz und über meinen Glauben zu sprechen, zum Beispiel mit meiner Frau, mit meinen Kindern, mit meinen engsten Freunden, mit meiner weiteren Familie, dann bekomme ich Übung und merke, wie ich die richtigen Worte finden kann mit der Zeit und es mehr und mehr trainiere. Und ich merke auch, wie der Glaube sich gegenseitig stärkt, einfach weil ich darüber rede und meinen Mund aufsperre. Und wenn ich dann an der Kasse stehe, wie zum Beispiel bei diesem Café, und der Frau einfach frohe Ostern wünsche und einfach nur ein freundlicher Mensch bin, der eine Freude ausstrahlt, dann wird das Herz des Menschen gegenüber von dir sich ebenfalls öffnen. Und so habe ich jetzt immer eine nette kurze Begegnung, indem wir uns Hallo sagen und anlächeln, wenn ich in der Früh meinen Kaffee hole.
Kennst du dieses Gefühl auch, dass du sagst, ich möchte mehr reden von dem, was mir so wichtig ist? Und dann ergibt sich eine Gelegenheit und dann redest du nicht. Und hinterher denkst du, hätte ich nur, nächstes Mal. Kennst du das auch? Ja, ein paar. Was können dann Hindernisse sein, dass wir nicht über unseren Glauben reden? Also dass wir grundsätzlich überhaupt denken, na, ich rede nicht. Manche Christen sagen mir, ich bin noch nicht reif genug. Oder ich kenne mich in der Bibel zu wenig aus. Und deshalb rede ich nicht. Ich beginne schon gar nicht. Ist das ein gutes Argument? Es mag ein wahres sein, aber ein gutes ist es nicht wirklich, weil es ist einseitig. Weil wir gehen immer wieder davon aus, dass wir sehr viel wissen müssen, um von dem zu reden, was uns wichtig ist. Aber das stimmt nicht ganz. Wenn ich an die Menschen, denen ich begegne, einige sitzen hier, die in dem Vorbereitungskurs für die Taufe sind und die relativ frische Christen sind. Der Kurs heißt Stark unterwegs. Dann berühren mich ihre Geschichten, auch wenn sie ganz frisch sind. Da ist noch nicht viel Bibelwissen. Aber es ist eine Jesus-Begegnung da. Und ich will die immer wissen. Oder wir hatten einen Nachmittag vor ein paar Wochen, diesen Wunderwerk-Kennenlernen-Kurs oder Nachmittag, der heißt Gemeinsam unterwegs. Da waren auch einige gestandene Christen dabei, die schon länger hier in die Gemeinde sind, du sitzt vielleicht auch hier, und die sagen, ich möchte gerne Teil, Mitglied dieses Wunderwerks werden. Und wenn ich in ihr Leben hineinhöre, dann höre ich viele Geschichten. Weil diese Menschen haben schon Jahre der Nachfolge Jesu hinter sich. Und sie haben viele Hochs und Tiefs erlebt. Und auch solchen Hochs und Tiefs kommen immer wieder ganz starke Geschichten. Und ich habe all die Leute gebeten, bitte schreib eine dieser Geschichten, wenn du ganz frisch im Glauben bist, dann deine Jesus-Geschichte. Schreib sie auf. Und zwar, dass du es in 3 Minuten erzählen kannst. Und ich kriege jetzt ein E-Mail nach dem anderen und mit diesen Geschichten. Und ich freue mich. Ich freue mich richtig über diesen Geschichten. Und ich ermutige die Leute, erzählt es. Erzählt es weiter. Warum ist das Wissen über Jesus nicht die erste Voraussetzung, dass wir unseren Mund aufmachen sollen? Weil wir brauchen gar niemanden zu überzeugen. Ich brauche niemanden zu überzeugen, sondern ich bin ein Zeuge. Als Jesus gesagt hat, wo er von dieser Welt, bevor er von dieser Welt weggegangen ist, hat er gesagt, der Heilige Geist wartet auf den Heiligen Geist, der kommt und dann macht er euch zu Zeugen. Und dieses Wort, er macht euch zu Zeugen, in Apostelgeschichte 1,8 finden wir das. Dieser Begriff hat 2 Bedeutungen. Die eine Bedeutung ist, bezeuge, was du erlebt hast. Da brauche ich gar nicht viel wissen. Ich bezeuge, was ich erlebt habe. Ich war letzte Woche beim Asylgericht in Linz, weil ich wurde eingeladen als Zeuge. Und der Richter hat mir gesagt, am Anfang, wo ich da rein kam in den Raum, Herr Pastor, Sie sind hier eingeladen als Zeuge und ich muss Sie darauf aufmerksam machen, dass Sie nur die Wahrheit sprechen. Das klingt ein bisschen komisch für einen Pastor. Also ich bin eingeladen als Zeuge und ich soll nur die Wahrheit sagen. Das war eh logisch, dass ich ja... ist für mich eh logisch. Und dann sagte er mir noch, und wissen Sie was? Wenn Sie nicht die Wahrheit sagen, dann ist das schlimmer, als wenn der Mandant hier die Wahrheit nicht sagt. Weil für ihn ist es höchstens ein Nachteil in seinem Asylverfahren. Aber für Sie hat das gerichtliche Folgen. Okay. Also bezeuge ich nur. Und ich habe dann auch bezeugt. Ich habe nur bezeugt, was ich erlebt habe. Das ist die eine Seite dieses Begriffs. Die andere Seite ist, ein Zeuge ist auch jemand, der eine wichtige Botschaft weitersagt. Er erzählt von etwas. Und dabei ist es nicht wichtig, wie er sich fühlt. Georg hat heute hier gesagt, wurscht, wie du dich fühlst. Wichtig ist, Gott ist hier. Ein guter Gott, der gute Gott ist hier. Wurscht, wie du dich fühlst. Nun, bei diesem Wort Zeuge trifft das auch zu. Die Botschaft, die ein Christ in sich trägt, ist wichtiger als seine Emotionen, ist wichtiger als der Umstand, in dem er gerade lebt. Die Botschaft verändert sich nicht, wenn im Staat Österreich gerade Tohuwabohu ist, was die Politik angeht. Die Botschaft ändert sich auch nicht, wenn du gerade einen großen Fehler gemacht hast. Du bist Zeuge von etwas, was größer ist als deine Emotionen, als alles rundherum. Dieser Aspekt des Zeugeseins, den unterschätzen wir. Wir lassen uns gern zurückhalten, weil der Teufel uns ins Öhrchen flüstert: Hast wieder ganz schön versagt heute. Bitte schweig. Sag nichts heute. So jemand wie dich will man nicht anhören. Nein, die Botschaft, von der ich zeugen kann, ist größer sogar als mein Versagen. Das heißt nochmal, es ist gut, viel zu wissen von der Bibel, aber du brauchst keine guten Argumente, um andere über den Tisch zu ziehen. Was du vor allem brauchst, ist: Red über deinen Gott. Red über deinen Glauben. Und wenn du nur, wie dieser Mann hier sagte, frohe Ostern wünschst im Mäcki, das kann schon was auslösen. Denn das, was du mit Jesus erlebt hast, ist kraftvoll. Und Menschen, die wertschätzend sind, die widersprechen dir auch nicht. Auch wenn sie wissen, was du sagst, ist subjektiv. Sie werden dir nicht widersprechen. Es gibt Leute, die widersprechen, natürlich. Aber die, finde ich, sind dann nicht sehr anständig. Wenn jemand eine persönliche Erfahrung mit Gott hat, dann ist es einfach mal gut, hinzuhören, wertschätzend. Und das machen viele Menschen, wenn wir erzählen von unserem persönlichen Jesus-Erleben. Deshalb, mach den Mund auf. Mach ihn auf. Ich sitze im Flieger zusammen mit Herbert mitten für mich langhaxigen Mann sind diese Flieger nicht wirklich das Angenehmste. Und dann bin ich noch mittendrin, also Dreierreihe. Hier der Herbert und hier wer anderer am Fenster. Und ich sitze hier und denke, wenn diese 2,5 Stunden nach Tel Aviv nur vorbei sind, hatte keine Lust, mit links zu reden, von mir aus. Mit rechts, mit Herbert schon ein bisschen, aber das ist so laut, und wenn es so laut ist, ah. Mitten im Flug quatscht mich der links an und fragt: Warum fährst du da nach Tel Aviv? Und das ist auf der linken Seite. Ich habe 2 Ohren und eines von den beiden ist das bessere. Das ist aber das da. Aber er war da. Jetzt fragt er mich und ich merke: Okay, lieber Gott, Walter macht den Mund auf, unabhängig von Situationen. Und dann sagt er: Ich bin Schweizer. Ah, ich auch. Und schon waren wir mittendrin. Und das ging, glaube ich, keine Minute, waren wir bei Jesus und ich leg los und werd laut. Eben, das hat was mit meinen Ohren zu tun. Und er fordert mich heraus, er ist Moslem, Schweizer Moslem, Herkunftsland Bosnien. Und ich leg los, bis die vorne und hinten sagen: Leiser, leiser. Ja, wurden wir leiser. Und ich erzähle weiter. Und hat natürlich ein Gaudi. Ich habe einfach bezeugt. Ich habe nicht ihn über den Tisch gezogen. Ich habe einfach bezeugt. Oder gestern waren wir auf einer Hochzeit, Verena und ich, vom Christian Madl. Ich weiß nicht, wer ihn kennt. Der hat tatsächlich geheiratet. Ja, euer Lachen verrät, eine lange Geschichte des Suchens. Aber ich kann euch sagen, das war so rund gestern. Ich hatte so ein gutes geistliches Empfinden. Ach, das war so gut. Aber wisst ihr, wenn ich so an einem Ort bin, wo ich immer wieder Menschen begegne, ich begegne immer wieder Menschen, da bin ich richtig in einer Gegend, wo ich nie weiß, ob nicht Impulse von Gott kommen. Und das ist gestern mehrere Male passiert. Ich rede mit jemandem, der sagt, was dies sagt, was ich spüre, da gehört was deponiert vom Himmel. Ich war so glücklich am Abend. Nicht nur über Christian und Claudia, sondern auch mitten in dieser Gesellschaft sprach ich von den Dingen. Ich machte den Mund auf und fand das cool, weil ich gemerkt habe, da passiert etwas Gutes. So, wenn du Jesus nachfolgst, dann hast du Geschichten zu erzählen. Du hast sie. Mach den Mund auf. Mach ihn auf. Erzähl davon. Du brauchst nicht viel wissen. Es ist gut zu wissen. Es ist richtig, die Bibel nachdenklich zu lesen. Unbedingt. Aber was fast noch wichtiger ist, was du erlebt hast. Bitte schreib das auf. Manche alte Hasen, wenn ich sage, schreib doch dein Zeugnis auf, sagen, na, warum soll ich es aufschreiben? Na, schreib's auf. Weil wenn du dein Zeugnis auf ein 3 Minuten schriftliches hinunter reduzierst oder konzentrierst, dann bist du gewappnet für jede Situation, in der du nicht viel Zeit hast, aber was Wichtiges sagen darfst. Das ist cool. In 1-2 Minuten hast du unglaublich wichtige Dinge gesagt. Und wenn du mehr Zeit hast, kannst du immer noch mehr erzählen. Eh logisch. Aber schreib's auf. Wenn du schon länger Christ bist, hast du schon so viel erlebt mit dir selber, mit Gott, mit anderen. Und immer wieder hast du die Gegenwart von Gott, die Hilfe von Gott gebraucht. Und wieder erlebt. Mach daraus wieder eine Story. Wenn du ein langjähriger Christ bist, hast viele Stories. Viele. Erzähl sie. Red davon. Wer soll dann sonst reden davon, wenn nicht die, die Jesus erlebt haben? Und diese Welt, in der wir stecken, braucht Jesus. Wie kommen sie dazu? Durch die, die Jesus erlebt haben. Wer ist das? Du? Ich? Red davon und tu es fröhlich. Nicht überheblich, fröhlich. Mach deinen Mund auf. Gehen wir zurück zu David. Und ich bin schon am Ende der Predigt. Ist das nicht cool? Das habe ich erst gerade begonnen. Aber lass mich noch 2 oder 3 Bibelstellen sagen. Und dann schauen wir mal, was wir dann machen. Ich weiß es auch noch nicht. David sagt im Psalm 103, lobe den Herrn, meine Seele. Warum? Weil er meinen Mund fröhlich macht. Warum macht Jesus meinen Mund fröhlich? Argumente. Warum macht er deinen Mund fröhlich? Ihr müsst mir nicht jetzt laut sagen, wir sind zu viele. Aber ich nehme ein paar Beispiele aus seinem Psalm, den er geschrieben hat. Er sagt, der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht, allen, die Unrecht leiden. Das ist ein Grund, warum ich reden kann. Wie oft erleben wir Ungerechtigkeit? Wie oft? Auch im Zusammenhang mit anderen Christen. Und was ist, wenn Gott uns hilft, trotz der Ungerechtigkeit fröhlich zu bleiben? Nicht zuerst die Gerechtigkeit zu fordern und sagen, bevor der nicht oder die nicht auf den Knien daherkommt, bleibe ich stur. Sondern der Herr, der Gerechtigkeit schafft, den zu erleben. Dann kann ich davon reden. Ich habe nicht das Recht, erzwungen, Gott hat mir geholfen. Oder ein weiteres. Er hat Mose seine Wege wissen lassen, die Kinder Israels sein Tun. Wie oft hat Jesus mich seine Wege wissen lassen? Davon kann ich reden, fröhlich. Oder weiter. Barmherzig und gnädig ist der Herr, Vers 8. Geduldig und von großer Güte. Wie oft ist der Herr mit mir barmherzig gewesen und gnädig? Davon kann ich reden. Oder er handelt nicht mit mir, oder hier steht uns, nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Cool, davon kann ich reden. Ich habe solche Blödsinne schon gemacht, aber er handelt nicht nach meinem Blödsinn. Und sagt, na, da musst ich halte dich noch ein bisschen unten. Na, noch ein Tag. Na, kriech noch ein bisschen unterm Teppich. Und dann, ich will rauf und er wieder, nix da. Sondern er sagt, wenn ich zu ihm komme, sagt er, ich vergib dir. Ist das nicht cool? Ist das nicht cool? Ich war letzte Woche mit zwei Pastoren zusammen, die ich begleite. Und da sagte einer, ganz ehrlich, der hat den Match geschaut, Roger Federer gegen Thiem. Und Thiem hat ja gewonnen. Und der Federer hat federn lassen müssen. Der Schweizer. Und dann kam in der Presse ein falsches Fakt daher. Das hat ihn geärgert. Dann schreibt er dieser Pressestelle, das waren nicht zwei Matches, sondern zwei. Dann schaut er wieder auf den Text, 5 Minuten später, haben sie die korrigiert. Weil er angerufen hat, weil er sich gemeldet hat. Dann hat er sich gesagt, spinne ich? Warum habe ich das Bedürfnis, so eine Pressemitteilung wegen zwei oder drei zu verändern? Dann hat er gesagt, ich habe mich so geschämt. Ich mit meinem Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich so geschämt. Warum habe ich mich hier überhaupt eingemischt? Und ich dachte, cool, Pastor, dass du sowas einfach sagst. Gott, und davon kann man reden. Oder der David geht weiter. Denn so hoch der Himmel über der Erde ist, lässt er seine Gnade walten über denen, die ihn fürchten. Wie cool. Ich darf reden, weil ich ihn liebe oder fürchte oder er fürchte. Davon darf ich reden, davon darfst du reden. Alles Gründe, warum ich reden darf. Warum ich den Mund nicht zumachen muss. Oder sofern der Morgen ist vom Abend, lässt er unsere Übertretungen von uns sein. Schon wieder irgendwas mit Übertretungen und Sünden. Also schon doppelt jetzt in den paar Versen. Das bedeutet, Gott ist so gut mit dir. und mit mir. Deshalb können wir reden. Reden wir von ihm. Red von ihm. Oder wie ein Vater sich über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über dich oder über die, die ihn fürchten. Deshalb rede. Es gibt so viele Gründe zu reden. Und der Teufel nennt uns oft so viele Gründe, nicht zu reden. Du bist deppert, du bist schlecht, was hast denn heute wieder gemacht? Und wir denken, ja, hast recht, schweigen wir. So kann man alt werden, ohne den Mund zu öffnen. Aber Gott sagt, er ist barmherzig, er ist ein guter Vater, er vergibt. Also reden wir davon. Sprich davon. Oder Psalm 71, 15. Mein Mund soll verkündigen deine Gerechtigkeit. Täglich deine Wohltaten, die ich nicht zählen kann. Oder eine letzte Stelle aus Römer, die zwar eher die Wirkung des Redens für mich selber anspricht, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, Römer 10, 6 oder 9 ist das jetzt, und glaubst in deinem Herzen, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer mit dem Herzen glaubt, wird gerecht, und wer mit dem Mund bekennt, wird selig. Hier geht es auch um eine, ich bekenne, und das hat eine Wirkung auf meine Beziehung zu Gott. Aber wo bekenne ich? Vor dir, vor den Menschen. Also hat Bekennen auch eine Wirkung auf meinen Glauben, auf deinen Glauben. Deshalb bekenn, steh dazu, sag es weiter. Ich möchte dich einfach ermutigen, auch die kommende Woche, nimm das mit, mach deinen Mund auf. Schau auf der Homepage, kannst dieses kurze Konzept runterladen, da ist auch der Videofilm drauf. Schau dir den an. Am Schluss ist eine kleine Anleitung, wie man wichtige Stories in 3 Minuten schreiben kann. Mach das. Und wenn Lust hast, es mir zu schicken, schick's mir. Und ich gebe dir ein Feedback. Aber mach es, mach es. Mach mir den Mund auf, um über Jesus zu reden. Die Menschen brauchen es, die Stadt braucht es. Ich habe mich gestern so gefreut über, gestern Vormittag war ich hier im Haus. Hier im Saal war dieser Gospel Day, da hat es gewurlt. Da oben im ersten Stock waren wir und haben diese Zeitungen verteilt. Diese Zeitungen mit diesen Lebensgeschichten drin. Und ich habe den Leuten gesagt, bete, währenddem du die in die Briefkästen gibst. Weil da ist es möglich, dass die Storys in die Häuser kommen, in die wir nie hineinkämen. Und oben im ersten Stock, im zweiten Stock, haben sie Lobpreis geprobt für den Sonntag bei Awakening. Also das Haus war so ein richtiges, cooles Jesushaus gestern. Es war richtig cool. Gott tut etwas. Es geschieht etwas. Es geschieht etwas. Warum? Weil einzelne Leute sagen, ich hock nicht nur und sitz mir meinen frommen Lebensstil ab, sondern ich rede. Ich rede, ich will meine Welt verändern. Ich will, dass diese Botschaft, das, was ich erlebe, rausgeht. Die Stadt braucht's. Die Stadt braucht's. Halleluja. Okay, habe ich euch niedergedonnert jetzt? Komm, ich segne uns noch. Lieber Gott, du hast uns gesagt, dass wir warten sollen auf den Heiligen Geist. Und erfüllt von ihm sollen wir Zeugen sein. Und hier hast du sie. Hier sind sie. Da sind wir. Hier sind wir. Deine Zeugen. Hilf uns, dass wir reden von dem, was wir mit dir erlebt haben. Dass wir es weitersagen. Hilf uns. Die Stadt braucht dich. Das Land braucht dich. Und noch etwas, du kommst bald wieder. So wichtiger ist es, dass wir von dir reden. Danke, Jesus. Danke, dass du so barmherzig bist, schnell vergibst, so gütig bist, dass du so ein guter Gott bist, wie wir dich heute besungen haben. Und dass wir vor dem Teufel die Ohren verschließen dürfen, der uns genau das Gegenteil sagt. Aber du sagst uns genau das andere. Du sagst, ich bin gut mit dir. Ich liebe dich. Ich bin begeistert von dir. Ich lebe in dir. Ich helfe dir. Ich richte dich wieder auf. Und was immer du machst, du musst wissen, ich liebe dich. Ich liebe dich mit tiefer Passion. Danke, Jesus, dass du so bist. Amen.